NDR 1 Niedersachsen. Unser Thema.
Es war eine Tat so grausam, wie man sie sich kaum vorstellen kann. Am Sonntag, 20. November 2016, attackiert ein 38 Jahre alter Mann seine ehemalige Lebensgefährtin zunächst mit einem Messer und einer Axt und dann bindet er sie mit einem Seil um den Hals hinter sein Auto und schleift sie mehrere hundert Meter durch Hameln. Das Seil löst sich schließlich wie durch ein Wunder, überlebt die 28-jährige Kader K. schwerst verletzt. Nicht nur die Menschen in Hameln sind fassungslos angesichts dieser Brutalität. Bundesweit macht der Fall der sogenannten geschleiften Frau aus Hameln Schlagzeilen. Inzwischen ist der Mann verurteilt, die Frau Kader K. hat den ersten Jahrestag überstanden. Aber es bleiben viele Fragen. Wie konnte es zu diesem unfassbaren Überfall kommen? Wie lassen sich solche Angriffe, wie lassen sich überhaupt Misshandlungen von Frauen in Zukunft vermeiden? Welche Rolle spielen Kulturkreis oder Religion? Und natürlich, welche Hilfen gibt es? Wir lassen Kader K. zu Wort kommen und sprechen mit Expertinnen und Experten im Studio. Die Schleifattacke von Hameln. Aufstehen, weiterleben. Hilfe für misshandelte Frauen. Das ist unser Thema heute Abend. Am Mikrofon begrüßt Sie Anja Hitzemann. Die Schleifattacke von Hameln. Aufstehen, weiterleben. Hilfe für misshandelte Frauen. Das ist heute unser Thema. Es ist 1,5 Jahre her. Im November 2016 wurde Kader K. von ihrem Ex-Mann mit einem Seil um den Hals hinters Auto gebunden und durch Hameln geschleift. Unser Korrespondent in Hameln, Wilhelm Purk, hat damals und danach immer wieder über diesen grausigen Fall berichtet. Herr Purk, wie erinnern Sie sich an diese Tage im November 2016?
Am Anfang war es eher unspektakulär, es war ja auch das ganze Ausmaß noch nicht bekannt. Erst später hat die Polizei mehr Einzelheiten mitgeteilt, dass die Frau nicht nur hinter dem Auto hergeschleift wurde, sondern dass sie vorher mit einer Axt angegriffen worden war, dass er zugestochen hat und nur knapp das Herz verfehlt hat und dass das Kind auf der Rückbank des Wagens gesessen hat. Und da ist dann deutlich geworden, dass hier ein Verbrechen stattgefunden hat, das an Brutalität kaum zu überbieten ist.
Es gab damals ja eine tiefe Bestürzung und auch viel Anteilnahme, sowohl in der Bevölkerung als auch von offizieller Seite. Wie war die Stimmung in Hameln?
Die Hamelner waren schockiert, das darf man sicher sagen. So ein Ausmaß an Grausamkeit, damit können viele Menschen nicht umgehen. Ich habe mit Augenzeugen gesprochen, aber auch mit Passanten auf der Straße. Und dabei kam immer wieder raus, dass die Menschen versuchen wollten zu verstehen, wie so etwas möglich ist. Einer sagte, das ist nicht menschlich, was da passiert ist. Und ein anderer meinte, die müssen sich doch mal geliebt haben. Wie kann ein Mann mit seiner Frau so umgehen? Es hat dann auch sehr schnell am Tatort eine Mahnwache gegeben mit dem Oberbürgermeister, mit dem Landrat und mit vielen, vielen Hamelnern, die ihre Betroffenheit zum Ausdruck bringen wollten.
Kader war ja sehr schwer verletzt, lag lange im Krankenhaus, war natürlich nicht ansprechbar. Aber Sie hatten Gelegenheit, mit Menschen aus Ihrem Umfeld zu sprechen. Was haben Sie da erfahren?
Mir ist deutlich geworden, was für eine taffe Frau das war. Sie lebte zwar im Weserbergland, war aber politisch aktiv und deshalb immer wieder unterwegs. Sie hat sich für die Sache der Kurden eingesetzt. Sie hat ja auch ihren späteren Ehemann bei solch einer Kurdendemonstration in Süddeutschland kennengelernt. Später hat sie mir selbst mal erzählt, was macht man als Frau, wenn da einer kommt und sagt, ich lege dir die Welt zu Füßen, ich werde alles für dich tun. Er habe sogar geweint, als er das erste Mal bei ihrer Mutter gewesen sei. Eine Freundin hat sie als sehr liebevoll und familiär bezeichnet. Also Kader ist als sehr selbstbewusste Frau an jemanden geraten, bei dem sie offenbar nicht gesehen hat, dass er eine ganz, ganz andere Seite hat.
Herr Purk, Sie sind schon sehr lange Journalist und haben schon über einige Katastrophen und schlimme Verbrechen berichtet. Dennoch ist dieser Fall ein besonderer für Sie?
Ein solcher Fall hinterlässt Spuren, aber es ist auch so, dass man diese Sachen nicht zu nah herankommen lassen darf. Sonst könnten wir Journalisten auch gar nicht weiterarbeiten. Das ist das eine. Und das andere ist, wir brauchen natürlich für unsere Arbeit auch eine kritische Distanz. Wir müssen sachlich über die Dinge berichten. Ich kann nur eins sagen, ich habe Kada vor kurzem wiedergesehen. Sie kämpft schwer mit ihren körperlichen und seelischen Problemen. Aber sie ist eine Frau, die Herz hat und sie lässt sich nicht unterkriegen. Und da kann ich nur sagen, das ist schon bewundernswert.
Vielen Dank, Wilhelm Purk, unser Korrespondent in Hameln. Ein Jahr später hatte er Gelegenheit, mit Kada K. ein Interview zu führen. Noch heute leidet sie an den Folgen der schweren Misshandlungen.
Ja, gesundheitlich geht es nicht gut. Extrem Rückenschmerzen, Kopfschmerzen. Und meine linke Seite ist ja taub. Ich habe Herzrasen. Mein Finger ist taub. Mein Kopf, die linke Seite, ist taub. Nacken, Schulter, Rücken, Kopf. Tut extrem weh.
Kada wurde mit einem Messer verletzt, mit einer Axt attackiert, schließlich durch die Straßen geschleift. Wie sie die Tat erlebt hat, darüber redet sie nicht. Sie berichtet aber von den Folgen für andere Menschen.
Alle Menschen waren schockiert und entsetzt. Meine ganze Familie war traumatisiert. Meine Verwandten, meine Freunde, meine Nachbarn waren im Schock erlebt. Und die Augenzeugen, die das beobachtet haben, mit ihm geredet haben, hören sie auf. Was machen sie da? Die waren traumatisiert. Die haben gesagt, wir haben zu ihm gesagt, er soll bitte damit aufhören. Er hat das weitergemacht. Es war so, als ob er jeden Tag Hühner schlachten würde. Das sah so aus für die Augenzeugen.
Als wenn er Hühner schlachten würde. Brutal, blutig, menschenverachtend. Wie kann so etwas geschehen? Wie kann es verhindert werden? Was für Hilfe gibt es für misshandelte Frauen? Darüber möchte ich mit meinen Studiogästen sprechen. Mit Irmak Kamali von der Frauenberatungsstelle Suana in Hannover, mit Andrea Frenzel-Heiduck, Leiterin des Referats Gewalt gegen Frauen und Mädchen im niedersächsischen Sozialministerium und mit Thomas Bliesener, Direktor des Kriminologischen Forschungsinstitutes in Niedersachsen. Herzlich willkommen alle zusammen. Frau Kamali, Sie helfen Frauen, die geschlagen, misshandelt, gedemütigt wurden, in der Beratungsstelle Suana in Hannover. Das Besondere, Sie beraten in mehreren Sprachen. Ich habe mal nachgezählt, außer Deutsch sind es 13 Sprachen, von Persisch bis Polnisch über Bosnisch bis Vietnamesisch. Also es sind viele Frauen aus verschiedenen Ländern, die tatsächlich zu Ihnen kommen. Wie finden die zu Ihnen?
Zum einen ist es ja so, dass bei Gewaltvorkommen die Polizei eingeschaltet wird seitens der Frau und daraufhin wir eine Bissmeldung bekommen. Also wir sind ja auch eine Beratungs- und Interventionsstelle. Und daraufhin bekommen wir einen Polizeifax und melden uns proaktiv bei den Frauen. Oder aber auch die Frauen melden sich selbst aus freien Stücken bei uns. Das geschieht meistens über Mund-zu-Mund-Propaganda, aber natürlich auch über unsere Öffentlichkeitsarbeit, sodass sie Notiz von unserer Anlaufstelle erhalten.
Mit was kommen die Frauen zu Ihnen? Mit was für Geschichten?
Die Frauen, die zu uns kommen, die wir begleiten und unterstützen, sind Gewaltopfer unterschiedlichster Art. Sie sind betroffen von physischer, psychischer, wie auch sexualisierter und ökonomischer Gewalt.
Oft bleiben diese Frauen ja lange beim Partner, weil sie meinen, es passiert nur einmal, ist doch nicht so schlimm. Was haben Sie da für Erfahrungen gemacht? Kommen die Frauen bei den ersten Anzeichen oder erst, wenn es schon gar nicht mehr geht?
Sowohl als auch. Also meistens sind sie dann bedauerlicherweise bereits von der Gewalt aktiv betroffen. Aber auch Vorzeichen nehmen manche Frauen sehr sensibel wahr.
Herr Bliesener, Sie haben im Kriminologischen Forschungsinstitut Niedersachsen einige Studien zu Gewalt verfasst. Haben Sie eine Antwort, wo kommt Gewalt her?
Oh, das lässt sich kaum in wenigen Worten ausdrücken. Gewalt ist sicherlich Bestandteil menschlichen Verhaltens. Wir wissen das aus Analysen über historische Zeiten hinweg. Wir leben heute sicherlich in einer Zeit, in der Gewalt eher seltener ist im Vergleich zu früheren Zeiten. Gleichwohl ist sie nicht ganz auszumerzen und wir müssen mit Gewalt weiterhin umgehen.
Der Täter in Hameln ist Kurde, kommt also aus einem anderen Kulturkreis, ebenso seine Ex-Frau. Kada K. selber sieht dort tatsächlich einen Zusammenhang zu dieser Tat.
Dieses Problem gibt es in unserer Gesellschaft eigentlich fast überall, aber im Nahen Osten, also im Mittleren Osten, gibt es noch mehr als ja, im Westen. Natürlich werden Frauen überall unterdrückt. Tja, das gibt's, dass Frauen geschlagen werden, misshandelt werden, dass Frau immer zuhören muss, dass sie das machen muss, was der Mann sagt. Die Frau muss das alles runterschlucken und nichts sagen, sich nicht wehren, aushalten. Sowas halt, das gibt's. Also meistens bei älteren Männern ist das so, dass sie nicht wie bei jungen Männern sind. Die wissen, was falsch und was richtig ist. Und sie sagen leider, das ist in unserer Gesellschaft so, dass die Männer viel egoistischer und ich habe Macht, ich habe Kraft, ich mache es, ich unterdrücke dich.
KDK meint also, der Kulturkreis spielt eine Rolle. Herr Bliesener, was haben Sie da in Ihren Forschungen herausgefunden?
Das ist richtig. Wir wissen aus der Kulturpsychologie, dass es Unterschiede zwischen einzelnen Kulturen gibt, insbesondere was das Ehrgefühl angeht. Das spielt deshalb eine Rolle, weil Ehrverletzungen dazu führen, dass eben bestimmte Situationen ganz unterschiedlich emotional wahrgenommen werden. Also eine Bedrohung oder eine Beleidigung zum Beispiel der Familie löst in bestimmten Kulturen eine viel härtere, viel, viel höhere Reaktion, emotionale Reaktion aus, als wir uns das vielleicht vor dem Hintergrund unseres eigenen Kulturkreises vorstellen können.
Wir müssen ja unterscheiden auch zwischen Deutschen mit ausländischen Wurzeln, die zum Teil ja auch schon Jahrzehnte hier leben, aufgewachsen sind, und den Menschen, die erst vor 2-3 Jahren zu uns gekommen sind, weil sie vor der Gewalt in ihren Heimatländern geflohen sind. Gibt es da ein unterschiedliches Verhältnis zu Gewalt?
Es findet sicherlich in den meisten Fällen eine Anpassung, eine Akkulturation statt. Das heißt, die Werte, die Normvorstellung der Aufnahmegesellschaft werden übernommen, werden allmählich verinnerlicht. Das kann aber tatsächlich auch mehrere Generationen dauern, bis das passiert.
Können Sie sagen, wie so eine Gewaltspirale durchbrochen werden kann? Können sich solche Taten an irgendeinem Zeitpunkt verhindern lassen?
Sie lassen sich dann verhindern, wenn letztendlich diese Ehrverletzung erlebt wird. Das kann, das wissen wir aus einigen Untersuchungen, das kann dadurch passieren, dass zum Beispiel andere, die aber durchaus dem gleichen Kulturkreis angehören können, gelassen reagieren und eben diese Situation anders interpretieren, eben nicht als Verletzung, als persönliche Verletzung der eigenen Ehre oder der Ehre der Familie, sondern das, ich will nicht sagen bagatellisieren, aber doch in einen etwas harmloseren Kontext stellen.
In solchen Fällen gibt es ja oft diese sogenannte Gefährderansprache der Polizei. Das ist ja auch in Hameln passiert. Da kommen also Beamte und machen den offenbar gewaltbereiten Mann auf die Konsequenzen seiner Taten aufmerksam. Was halten Sie von solchen Gefährderansprachen? Hilft das?
Eine Gefährderansprache hat dann wenig oder nützt wenig, wenn die Person sehr aufgebracht ist. Wir müssen davon ausgehen, dass diese Handlungen, diese Taten unter einem hohen Affekt, unter einer hohen emotionalen Beteiligung passieren. Und in dieser Phase oder in diesem Zustand ist eigentlich der Täter oder der potenzielle Täter durch einen Polizeibeamten kaum ansprechbar.
Frau Kamali, was haben Sie da für Erfahrungen? Hilft solch ein vorsorgliches Einschreiten der Polizei?
Es ist natürlich hilfreich, aber nicht ausreichend. Denn wir erleben oft Frauen oder erfahren von Frauen, dass entsprechende Polizeibeamte da nicht so konsequent auch vorgehen, wie sie vielleicht in manchen Fällen sollten, dass sie ihre Verzweiflung äußern und ihre Angst wirklich zu Worte bringen. Aber ja, dass es an den Konsequenzen dann scheitert. Sprich, wenn ein Gewaltbeschluss feststeht, als es einen Verstoß gab, ne, Haustürschlüssel noch bei dem Täter sind. Es ist jetzt auch nicht immer der Fall, dass die Polizei alle Berge versetzt, um diese Haustürschlüssel zu finden. Ein ganz einfaches Beispiel.
Zu Ihnen kommen ja Frauen aus ganz unterschiedlichen Ländern mit ganz unterschiedlichen Hintergrund. Wie erleben Sie das? Gibt es in verschiedenen Kulturkreisen einen unterschiedlichen Blick auf Gewalt?
Also bevor ich auf diese Frage eingehe, ist nochmal zu betonen, dass häusliche Gewalt in allen Gesellschaftsschichten hier vorkommt, unabhängig von Nationalität, Bildungsschicht, Herkunft, Religionszugehörigkeit. Und deswegen erleben das die Frauen jetzt nicht so unterschiedlich. Also ich bin keine Freundin vom Kulturrelativismus, deswegen ist diese Frage sehr schwierig zu beantworten. Also wir bleiben immer bei der Frau, beim Individuum. Es handelt sich um Einzelfälle und deswegen sind da Generalisierungen sehr schwierig zu treffen.
Herr Bliesener sagte ja gerade irgendwie, dass in unterschiedlichen Kulturkreisen zum Beispiel mit dem Ehrbegriff anders umgegangen wird. Ist es dann vielleicht auch so, dass die Frauen halt auch diesen Ehrbegriff und den Familienbegriff anders sehen?
Der sogenannte Ehrbegriff wird selbstverständlicherweise auch von den Frauen wahrgenommen. Und es ist zu erklären eben mit den patriarchalen Systemen, mit den patriarchalen Zusammenhängen, nämlich der männerdominierten Gesellschaft. Patriarchat bedeutet ja Väterherrschaft. Die Männer geben die Werte und die Normen und die Frauen müssen sich denen unterwerfen und diese gar nicht erst in Frage stellen. Und so wurden diese Frauen eben sozialisiert und erzogen. Und sobald sie es möglicherweise in Frage stellten, dann mit Sanktionen rechnen mussten.
Also Sie leiten das eher von dem Machtanspruch der Männer her, ganz einfach.
Genau.
Der aber möglicherweise unterschiedlich ausgeprägt ist.
Das stimmt.
Frau Fenzel-Heido, Sie sind Referatsleiterin im Sozialministerium, dort zuständig unter anderem für das Thema Gewalt gegen Frauen. Die Schleifattacke in Hameln ist zwar eine besonders perfide Tat, aber Gewalt an Frauen ist ja leider etwas sehr Alltägliches. Hat sich da in den vergangenen Jahren irgendetwas geändert?
Erstmal zu der Gewaltattacke in Hameln. Ich muss sagen, als es dann über die dpa-Ticker lief und man es dann auch mitbekam, das haben wir ja alle mit den Smartphones, dass dann die Push-Nachrichten kommen, ich war wirklich mehr als schockiert. Also ich bin seit mehr als 3 Jahren jetzt in diesem Thema, in dieser Position, aber dieser Grad von Brutalität und Gewalt und auch überhaupt nicht einzuschätzen, war wirklich erschütternd. Das klingt so abgeschmackt, aber es ist wirklich absolut erschütternd. Und für die Arbeit, die wir dort machen, für das Land Niedersachsen, aber auch irgendwie all die, das für Deutschland machen, ist, jeder Mensch hat ein Recht auf ein gewaltfreies Leben. Und darauf beziehen wir uns immer und jederzeit. Und unser System, also das Hilfesystem in Niedersachsen, steht allen Frauen zur Verfügung. Die 41 Frauenhäuser, die Beratungs- und Interventionsstellen, wie Frau Kamali sagte, wie die Gewaltberatungsstellen.
Da kommen wir gleich noch drauf, ja, was für Hilfen es für die Frauen gibt. Aber wie beobachten Sie das? Sie haben gesagt, Hameln, das war eine erschreckende Tat, die es so noch nie gab und hoffentlich nie wieder geben wird. Empfinden Sie es so, dass es mehr Gewalt gibt, weniger Gewalt gibt? Hat sich da irgendetwas geändert?
Wir haben ja die sogenannten Belegungszahlen der Frauenhäuser. Es gibt nicht mehr Gewalt, würde ich jetzt sagen, und das sagen auch alle Studien ganz klar, das sichtbar machen. Und dieses sichtbar machen ist auch das, was unbedingt notwendig ist. Und es gibt ja dieses Zitat, dass der Grad der Stellung der Frau in einer Gesellschaft sehr viel über den Demokratiegrad dieser Gesellschaft sagt. Und in unserer Gesellschaft ist es so, dass Männer und Frauen gleich sind, dass sie die gleichen Rechte haben, Pflichten übrigens auch, und dass Gewalt nicht akzeptabel ist. Und es ist egal, ob eine Frau geflüchtet ist oder Migrationshintergrund hat, länger hier lebt, schon ihre Eltern hier lebten oder sie halt immer in Deutschland war und ihre Familie. Das System steht allen zur Verfügung und unser Ziel ist, dass jede Frau, die Hilfe braucht, sie auch bekommt.
Haben Sie den Eindruck, dass die Situation für Frauen mit ausländischen Wurzeln oder für Geflüchtete, die jetzt hergekommen sind, eine andere ist?
Ich glaube, es ist eine andere, weil als Ende 2015 die Menschen zu uns kamen, war es so, dass viel mehr Problemplagen plötzlich aufploppten, als man sah. Man hat gesagt, man nimmt die Menschen auf, aus humanitären Gründen. Dann stellte sich heraus, dass es viel, viel mehr Männer als Frauen waren, dass es bestimmte Menschen waren. Wir haben dann hier in Niedersachsen ganz schnell das Projekt Worte helfen Frauen, Übersetzungshilfen für geflüchtete Frauen aufgelegt, weil wir gesehen haben, eine der größten Hürden ist erstmal auch die Sprache. Und wir brauchen Sprachmittlungen, um an die Frauen ranzukommen.
Frau Kamali, Sie haben sich gerade gemeldet. Ist die Situation für Frauen mit ausländischen Wurzeln eine andere?
Auch Frauen mit Migrationshintergrund in erster oder zweiter Generation sind mit diesem Problem konfrontiert. Jahrelang von ihren Ehemännern eingeschränkt worden zu sein, unterdrückt worden zu sein, nie die Sprache lernen durften, geschweige denn das Haus zu verlassen, haben natürlich auch viel Unkenntnis.
Herr Bliesener?
Ich würde noch ein weiteres Problem hinzufügen. Diese Frauen sind es von ihren Herkunftsländern her auch nicht gewohnt, externe, das heißt äußere Hilfen anzunehmen. Probleme, auch Gewaltprobleme, löst man üblicherweise in der Familie. Unsere Systeme mit behördlichen Hilfen, mit Hilfen durch freie Träger, das sind Systeme, die sind diesen Frauen überhaupt nicht vertraut. Insofern haben sie häufig auch Berührungsängste, weil sie ja letztendlich die Hintergründe dieser Einrichtungen gar nicht genau einschätzen können.
Was für Hilfen es für misshandelte Frauen gibt und welche speziellen Angebote auch für Frauen mit ausländischen Wurzeln, dazu gleich mehr.
NDR 1 Niedersachsen. Unser Thema.
1,5 Jahre ist die grausige Tat von Hameln jetzt her, als Kader K. von ihrem ehemaligen Lebensgefährten am Auto festgebunden und durch die Stadt geschleift wurde. In dieser Zeit hat sie viel Hilfe nötig gehabt. Zunächst natürlich die medizinische. Die Ärzte in Hameln haben sie mehrfach ins Leben zurückgeholt. Danach gab ihr vor allem ihre Familie Kraft, erzählt Kader.
Ja, ich brauche meine Eltern. Meine Eltern sind mein Ein und Alles. Also ich war lange Zeit, viele Jahre ohne Eltern. Und meine Familie ist mir sehr, sehr wichtig. Ich meine, jedem geht es so. Und vor allem bei mir ist das sehr wichtig, dass ich wirklich traumatisiert bin um mein Kind. Mein Kind braucht mich und seine Oma und Opa und seine Onkels. Also alle lieben ihn, alle haben ihn so gern. Aber ich brauche, genauso wie mein Sohn, brauche auch meine Eltern, meine Familie. Ich fühle mich manchmal ganz alleine und manchmal ich bin kraftlos. Also ich physisch auch psychisch, beide. Mir geht es nicht gut. Und da immer wieder, jeden Tag, hilft meine Mutter, mir und mein Kind.
Was Kader auch geholfen hat, sie hat ihre Geschichte einem Journalisten erzählt und daraus ist ein Buch entstanden.
Darüber zu sprechen, es ist wie eine Therapie, wenn jeder es liest. Ja, ich war mal in meiner Kindheit. Das tat gut, dass ich über meine Kindheit gesprochen habe, über die alten Zeiten. Es war nicht nur über den Täter und diese 5 Jahre, was alles passiert ist, nein. Es war allgemein über mein ganzes Leben. Aber natürlich, wenn das Thema immer über das Geschehene war, musste ich das mal so ein- und ausatmen und ja, dass man einigermaßen, dass man damit umgehen kann, ja.
Frau Kamali, in Ihrer Beratungsstelle Suana beraten Sie Frauen, die Gewalt erlebt haben. Welche Hilfe ist nach Ihrer Erfahrung direkt nach so einer Tat am wichtigsten?
Naja, erstmal ist es natürlich wichtig, der Frau Raum zu geben, auch ihre Emotionen, ihre Gefühle mitzuteilen, sie damit aufzufangen. Und natürlich ist dann weiterhin ganz wichtig, auch von unserer Stelle, sie in ihrer Autonomie aber auch zu bestärken, ne, ihre vorhandenen Ressourcen zu mobilisieren, Unsicherheiten, Ängste abzubauen. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich weiterführende Hilfsmöglichkeiten für sie auch zu finden, sei es Therapiegespräche oder vielleicht auch stationäre Aufenthalte.
Es ist ja oft der Ehemann, der Täter. Es ist ein eigentlich Vertrauter, der Sicherheit geben soll. Wie können die Frauen, die Gewalt erlebt haben, jemals wieder Vertrauen zu anderen Menschen fassen?
Naja, an erster Stelle ist es wichtig, dass die Frauen sich auf sich besinnen, auf ihre Bedürfnisse. Und dann geht es eben darum, mit ihr gemeinsam Perspektiven aufzubauen. Denn oftmals ist es in eher kollektivistisch geprägteren Zusammenhängen so, dass die Frauen sich selten als Individuen wahrnehmen, sondern ihr Verhalten immer vermeintliche Rückschlüsse über das sogenannte Ehrgefühl zieht oder bezieht. Und deswegen bauen wir die Frauen auf, bestärken sie und begleiten sie bei dem Prozess.
Kader K. hat ja gerade gesagt, wie wichtig ihre Familie ist, ihre Eltern und alle, die drumherum sind. Ist es die Regel, dass die Familienangehörigen der Frau helfen?
Also es ist ziemlich ausgewogen, muss ich sagen. Also wir haben viele Familienangehörige, die unterstützend mitwirken, ne, entgegen der klischeebehafteten Annahme des strengen Bruders oder Onkels. Es ist so, dass sie wirklich unverzüglich diese von Gewalt betroffenen Frauen aufnehmen, in ihrer Wohnung sich bei uns melden, für sie Hilfsmöglichkeiten erfragen. Aber natürlich gibt es auch die Kehrseite. Ne, nämlich diejenigen, die möglicherweise gegen eine Trennung sind, gegen eine Scheidung, trotz des Wissens, dass da Gewalt vorherrscht. Und das im letzten Fall ist eben das Schwerwiegende, dass diese Frauen eben mit psychischem Druck oder auch mit physischem Druck ja, dieser Ehe dann standhalten müssen.
Wird denn so ein Aufbegehren und öffentlich machen überhaupt akzeptiert?
Es ist auch abhängig davon eben, ne, von was für Familienstrukturen wir sprechen. Aber an sich sind das tabuisierte Themen, die nicht nach außen dringen sollen, die nicht dem Prestige oder dem Ansehen schaden sollen der Familie. Ne. Darauf wird schon geachtet. Und das sind meistens dann auch die Gründe für viele Frauen, eben keine Hilfe zu rufen oder eben nicht die Polizei einzuschalten. Es könnten ja die Nachbarn mitbekommen, dass da was nicht stimmt in der Familie.
Die seelische Hilfe ist ja die eine Seite, aber oft stehen die Frauen nach einer Trennung ja auch allein und mittellos da. Sie sagten auch, wichtig ist es, die Frauen autonom zu machen. Im Fall von Kader gehörte zum Urteil auch der Täter-Opfer-Ausgleich. Weil der Täter da zugestimmt hatte, ist das Urteil von 14 Jahren Gefängnis relativ milde ausgefallen. Die Staatsanwaltschaft hatte ursprünglich lebenslang gefordert. Ich habe mit dem Richter am Landgericht Hannover, Hans-Christian Rümke, über den Täter-Opfer-Ausgleich gesprochen. Herr Rümke, viele Beobachter fanden das Urteil zu milde. Wie ist es zustande gekommen?
Grundsätzlich ist beim versuchten Mord auch eine lebenslange Freiheitsstrafe möglich. Und das Gericht muss prüfen, ob nicht unter Umständen eine mildere Strafe in Betracht kommt. Für die Strafzumessung allgemein ist ja von Bedeutung, welches Vorleben hat ein Täter geführt einerseits, andererseits ganz viele andere Komponenten, die sich auf die Tat beziehen. Wie war die konkrete Ausführung? Wie nah ist der Erfolg herbeigeführt worden oder nicht? Auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber auch das Nachtatverhalten. Also bereut jemand etwas, bemüht er sich um Schadenswiedergutmachung oder nicht. In dem konkreten Fall hat die Kammer hier die Bemühungen um die Schadenswiedergutmachung strafmildernd berücksichtigt und deshalb eine mildere als die lebenslange Freiheitsstrafe verhängt, nämlich eine 14-jährige und damit zeitige Freiheitsstrafe. Hintergrund war, dass im Rahmen der Wiedergutmachung einerseits der Angeklagte auf seine gesamten Vermögenswerte verzichtet hat und sie dem Opfer zur Verfügung gestellt hat. Das war also ein Haus, wenn ich mich da richtig erinnere, und ein Kraftfahrzeug, das war nun auch noch Tatmittel, aber eben einen sehr großen, das muss man so sagen, auch finanziellen Aufwand getrieben hat. Das heißt also im Prinzip nach Kräften alles getan, was er da noch tun konnte. Und deshalb wäre wahrscheinlich eine härtere Strafe kaum rechtsfehlerfrei zu begründen gewesen.
Ist der Täter-Opfer-Ausgleich etwas, zu dem der Angeklagte verurteilt werden kann? Oder von wem wird er angeregt oder angeboten?
Grundsätzlich muss das vom Täter ausgehen. Das heißt also, er selber muss zu erkennen geben, dass er sich von der Tat distanziert und dass er den Schaden eben nach Kräften wieder gut machen will. Und da sieht das Gesetz in der Regelung zwei verschiedene Varianten vor. Einmal den persönlichen Einsatz, einen immateriellen Ersatz. Das kann im schlimmsten oder im einfachsten Fall, wenn man daran denkt, stellen Sie sich eine Beleidigung vor, dann könnte das eine Entschuldigung sein, eine ernst gemeinte Entschuldigung. Das wäre mit Sicherheit so der Bereich der ganz leichten Kriminalität und da würde dann vielleicht auch so ein immaterieller Ersatz ausreichen. Bei Körperverletzungsdelikten zum Beispiel oder bei Sexualdelikten, da können dann Schmerzensgelder dazu führen, dass auf der anderen Seite dann eine Strafmilderung herbeigeführt wird. Hintergrund ist dafür, dass ja Strafe immer auch Genugtuung sein soll. Das heißt also, das Opfer soll merken, dass seine Verletzung, seine Rechtsgutsverletzung nicht unbestraft und ungesühnt bleibt. Und das kann natürlich auch so aussehen, dass dem Opfer etwas zufließt. Geld, eine Entschuldigung oder eine Wiedergutmachung, wie auch immer sie aussieht. Das heißt also, letztendlich kommt das den Geschädigten von Straftaten schon zugute. Und diese weitere Kompensation ist dann im Rahmen der Strafzumessung zu berücksichtigen.
Und wie oft gibt es diesen Täter-Opfer-Ausgleich? Ist das eher die Ausnahme oder kommt das häufig vor?
Es ist schon praktisch relevant. Die Schadenswiedergutmachung ist häufig eingesetzt, auch dann letztendlich von anwaltlich vertretenen Angeklagten, die einfach dort eine Chance sehen, einen Strafrabatt zu bekommen. Das ist ja aber auch gar nicht verwerflich, denn es dient ja letztlich dem Zweck des Gesetzes, nämlich dass dem Opfer selber etwas zukommt. Da gibt es keine statistischen Erhebungen zu, aber ich würde schon sagen, bei 20% der Fälle dürfte das eine Rolle spielen.
Hans-Christian Rümke, Richter am Landgericht Hannover zum Täter-Opfer-Ausgleich. Herr Bliesener, Sie haben gerade mit dem Kopf geschüttelt, als Herr Rümke sagte, es gibt keine Statistik. Haben Sie doch eine?
Es gibt tatsächlich Statistiken über die Verwendung des Täter-Opfer-Ausgleichs. Die habe ich allerdings jetzt nicht zur Hand, das kann ich nicht sagen, aber vielleicht sollte man noch ergänzen, es ist richtig, dass der Täter-Opfer-Ausgleich zunächst einmal vom Täter ausgeht, dass aber auch das Opfer bereit sein muss für so einen Ausgleich. Und das ist keineswegs bei allen Opfern der Fall, dass die sich so einem Verfahren unterziehen wollen, sich nochmal mit dem Täter auseinandersetzen wollen.
Kader hat von den ihr zugesprochenen rund 140.000 Euro übrigens noch nichts gesehen. Da der Verkauf des Hauses vom Täter nicht in die Wege geleitet wurde, kommt es jetzt wohl zur Zwangsversteigerung. Geld hilft allemal, zumal wenn die Frauen traumatisiert sind und nicht arbeiten können. Frau Frenzel-Heiduck, Sie leiten im Sozialministerium die Abteilung Gewalt gegen Frauen. Schutz vor Gewalt und schnellere Bestrafung der Angreifer sind unter anderem die Ziele der Istanbul-Konvention. Diese Konvention wurde bereits 2011 vom Europarat beschlossen, in Istanbul, daher der Name. Doch erst in diesem Jahr, am 1. Februar, ist diese Konvention auch in Deutschland in Kraft getreten. Was haben Frauen von der Istanbul-Konvention?
Die Istanbul-Konvention ist für Gesamteuropa, für alle Frauen in Europa, eine absolute Chance. Und Deutschland setzt ein nationales und internationales Signal, dass nämlich Frauen einen riesigen Schutz vor Gewalt in Gesamteuropa und zwar in allen, in Anführungsstrichen, Lebenslagen bekommen werden. Man muss auch sagen, dass Köln und die Vorkommnisse in jener Silvesternacht ganz deutlich einen großen Teil, weil uns fehlte ein Teil, nämlich Nein heißt Nein, gab es vorher bei uns nicht in dieser Form. Und durch Köln wurde dieser Prozess beschleunigt, sodass wir überhaupt als Land, als Nationalstaat ratifizieren konnten. Istanbul wird noch viel stärker, als wir das sowieso im Gewaltschutzgesetz in der Bundesrepublik Deutschland haben, nämlich Nein heißt Nein und wer schlägt, der geht. Und zwar eindeutig, das ist übrigens auch etwas, was nicht immer allen Frauen mit Migrationshintergrund klar ist, nämlich dass der Täter der Wohnung verwiesen wird und nicht die Frau gehen muss. Natürlich muss die Frau manchmal gehen aus dem Schutz des Opfers heraus, aber nicht, weil sie die Wohnung verlassen müsste. Der Schlagende, der Täter hat zu gehen und nicht umgekehrt. Istanbul gibt nochmal eine ganz große Chance, weil es einen riesigen Bogen schlägt, zum Beispiel Umgangsrecht und Sorgerecht. Wie ist es mit dem Recht der Frau, dem Gewaltopfer, die vielleicht gerade mit dem Arm in der Schlinge und dem gebrochenen Kiefer zurück ist aus der Klinik und im Frauenhaus und das Kind. Und jetzt wird aber dann gleich entschieden, wie der begleitete Umgang des Vaters mit seinen Kindern zu sein hat. In meiner Wahrnehmung ist es ganz ehrlich so, dass ein Mann, der seine Frau fast versucht hat umzubringen, vor den Augen der Kinder sich nicht unbedingt als der fantastische Erziehungsberechtigte herausgestellt hat. Da zum Beispiel müssen die Rechte der Frauen viel stärker auch in den Fokus geraten.
Gibt es dann spezielle Angebote auch für Migrantinnen, für Frauen mit ausländischen Wurzeln?
Ja, also grundsätzlich ist es so, dass das gesamte System von Frauenhäusern und Bissen- und Gewaltberatungsstellen allen Frauen in unserem Land zur Verfügung steht. Um diese Hürden ein bisschen abzusenken, gibt es für uns ein Übersetzungsprogramm, ein Sprachmittlungsprogramm, also kein Dolmetscherprogramm, das ist ein Unterschied, das wir sehr schnell Ende 2015 ins Leben gerufen haben. Worte helfen Frauen, so findet man das auch auf der Website, das schnell und unbürokratisch an all den Orten, die Frauen spezifisch beraten, also Gleichstellungsbeauftragte, Frauenhäuser, Bissen, zur Verfügung steht.
Und ich glaube, Sie müssen mal kurz erklären, was Bissen sind.
Beratungs- und Interventionsstellen gegen Gewalt. Und das System ist ganz eindeutig, das ist auch, manchmal wundert man sich, wer alles was nicht weiß. In dem Moment, in dem die Polizei zu einem Einsatz wegen häuslicher Gewalt in eine Wohnung, in ein Haus gerufen wird, gibt die Polizei diesen Einsatzbericht an die sogenannte BIS. Und die Aufgabe der BIS ist dann proaktiv, das sagte auch Frau Kamali bereits, auf die Frau zuzugehen. Und das ist ein fantastisches, funktionierendes System. Und wenn es das nicht gibt, müssten wir es eigentlich erfinden.
Frau Kamali?
Und der Vorteil daran ist ja auch, dass minderjährige betroffene Kinder auch berücksichtigt werden. Also diese Faxe gehen nicht nur an Frauenberatungsstellen, sondern auch ans Jugendamt. Ja, wie Frau Heiduk sagte, ist eben diese aufsuchende Arbeit sehr wichtig. Und das haben wir bei Suana auch gesehen. In regelmäßigen Abständen besuchen wir auch Flüchtlingsunterkünfte, um die Frauen vor Ort zu erreichen, da die Kommstruktur noch nicht so gegeben ist, wie es sich vielleicht viele Regeldienste oder Hilfestellen wünschen würden, um eben vor Ort uns vorzustellen, unsere Arbeit, unsere Unterstützung dann auch anzubieten, was dann auch sehr gut angenommen wird. Und das alles eben auch mit Mehrsprachigkeit. Das ist ganz wichtig, dass wenn man die Frauen abholen möchte, da wo sie sind, auf gleicher Augenhöhe, die Beratung auf der Herkunftssprache laufen muss. Wir sind auch natürlich für Integration. Es ist das Wichtigste, das A und O, dass die Frauen die Sprachen erlernen, damit sie sich und ihre Bedürfnisse im öffentlichen Raum wie auch im privaten Raum eben erklären können. Aber am Anfang muss einfach die Herkunftssprache bedient werden. Und das gilt nicht nur für etablierte, infrastrukturell gut gelegene Städte. Auch für die kleinen Kommunen, auch auf dem Plattenlande muss es diese Möglichkeit geben. Und wir begrüßen auch das Projekt, das Programm Worte helfen Frauen stark.
Frau Frenzel-Heiduk?
Und in dem Zusammenhang immer wieder, ich habe manchmal das Gefühl, man kann es gar nicht häufig genug sagen, es gibt eine fantastische Telefonnummer für ganz Deutschland, das Hilfetelefon. Das Hilfetelefon steht Tag und Nacht allen Frauen, die von Gewalt betroffen sind, in 17 Sprachen zur Verfügung. Und ich finde, jede Frau sollte die 0800 11 60 16 kennen.
Dann hoffe ich, dass jetzt viele zugehört haben. Wir haben eine Konvention zum Schutz gegen Gewalt. Wir haben Übersetzungshilfen in Beratungsstellen. Herr Bliesener vom Kriminologischen Forschungsinstitut Niedersachsen, lässt sich damit Gewalt verhindern oder eindämmen?
Damit lässt sich Gewalt zunächst einmal begegnen und auch sicherlich eindämmen. Ob sie sich verhindern lässt in allen Ausprägungen, das sei dahingestellt.
Sie haben ja viel im Bereich Gewaltprävention auch geforscht und viel bei Jugendlichen. Wie kann man denn schon jungen Männern beibringen, dass sie Frauen gleichberechtigt anerkennen?
Nun, das muss im Grunde genommen schon bei den Kleinkindern, also in der Vorschule, im Kindergarten, muss das schon passieren. Da haben wir sicherlich das Problem, dass wir auch zu wenig männliche Erzieher haben, die letztendlich auch gleichberechtigt vor Ort Kinder erziehen, sodass eben dann auch der kleine Junge sieht, dass die Erzieherin dem Erzieher etwas vorschlägt oder sagt und der das dann macht oder dem zustimmt. Also da brauchen wir schon Modellverhalten. Das setzt sich dann aber in der Schule fort. Wir brauchen letztendlich in allen Bereichen des allgemeinen Lebens brauchen wir dieses Modellverhalten.
Ist das bei ausländischen Männern anders als bei Deutschen?
Ausländische Männer sind es häufig von zu Hause erst, von der Herkunftsfamilie weniger gewohnt. Nichtsdestotrotz wären die genauso oder sind die genauso in der Lage, das eben am Modell zu lernen. Das ist ein psychologisches Grundprinzip, zu dem wir alle in der Lage sind.
Wir haben gehört, dass es schon einiges an Hilfsangeboten gibt. Was in Zukunft noch zu tun ist, dazu gleich mehr. NDR1 Niedersachsen, unser Thema Hilfe für misshandelte Frauen. Hintergrund ist die Schleifattacke von Hameln. Kader K., die damals von ihrem Ex-Mann mit dem Auto durch die Stadt gezogen wurde, hat inzwischen mit einem Zeitungsjournalisten ein Buch veröffentlicht.
Der Grund war, dass die Leute halt die ganze Wahrheit wissen, erfahren und dass sie die Hintergründe wissen. Und auch, dass ich damit auch die Frauen zeige, ich gehandelt habe, dass er eigentlich derjenige war, der mich unterdrückt hat. Es ist normal, man trennt sich, aber dass man hinterher immer noch nicht in Ruhe gelassen worden bin, das war schlimm, dass ich immer wieder bedroht worden bin, dass ich alles tat, was der Gesetz eigentlich uns befehlt, also ich habe nichts falsch gemacht und er hat mich nie in Ruhe gelassen. Aber damit will ich auch zeigen, dass die Frauen einfach nach vorne schauen und nicht zurückblicken.
Aber Kader will ihre Geschichte nicht nur den Frauen erzählen.
Eigentlich nicht den Frauen. Besser gesagt Männern. Dass sie sehen können, dass Männer mit ihrem bösen Art und Taten nicht weiterkommen. Sie schaden sich und beiden Seiten, Familie, ja, seine Familie, meine Familie und das Kind und die Gesellschaft. Ja, die Frauen verdienen Respekt und die müssen respektiert werden. Sie gehören dieser Gesellschaft. Sie sind Mütter, sie sind Schwestern, Frauen, Oma, Tochter. Und jeder, der das hat, muss Frauen respektieren. Jeder, der seine Familie liebt, muss auch andere Frauen respektieren und auch lieben.
Das wünscht sich Kader K. Was wünschen Sie sich, Frau Kamali?
Ja, ich wünsche mir auch, dass die Präventivmaßnahmen bundesweit verbindlich, ja, und auch intensiv ausgestaltet werden. Es fängt im Kindergarten an, sollte in der Schule weitergehen. Und es muss bei jedem und bei jeder ankommen, dass wir in unserer hiesigen Gesellschaft keinen Platz haben für Intoleranz und dass eben präventive Antidiskriminierungs-, Antisexismus-, Antirassismusarbeit in den Schulen vorgenommen wird. Und da ist natürlich auch das Bildungssystem gefragt. Das muss im Kleinkindalter anfangen. Und das betrifft natürlich nicht nur die Schulen, das betrifft die Gesellschaft. Da sind alle gefragt, eben auch sich zu couragieren, ne? Wenn man Zeuge, Zeugin wird von Gewaltvorkommnissen in der Öffentlichkeit, auch zu interagieren, auf die Polizei zu verweisen. Ja, oder auch fehlen vielen Frauen dann auch die positiven Identifikationsbilder. Ne, das ist auch ganz, ganz wichtig, dass sie eben auch ein Selbstbewusstsein entwickeln können und sich dann in solchen Situationen dem Mann widersetzen können und sich dann nicht unterwerfen. Natürlich auch die Elternarbeit ist auch ganz wichtig, ne, dass da auch Präventivmaßnahmen getroffen werden. Es gibt auch niedersachsenweit schon kleine Projekte, ne, in denen Elterntalks stattfinden, niedrigschwellig. Man versucht, bestimmte Sachen denen weiterzutragen. Aber was wir alle nicht vergessen dürfen, ist, dass es natürlich innere Prozesse sind, nicht von heute auf morgen geschehen können. Und deshalb ist es so wichtig, dass, wenn Projekte an den Start kommen, dass sie dann auch eine Nachhaltigkeit mit sich bringen und dann nicht nur temporär vonstatten gehen. Das ist ganz, ganz wichtig.
Frau Frenzel-Heiduck, Sie sind im Sozialministerium. Es wird ja auch aufgefordert, tun Sie etwas, tun Sie mehr. Was kann denn das Land noch tun?
Das Land tut wirklich viel, das muss man ganz ehrlich sagen. Also wenn man überlegt, dass wir für dieses System bis Gewaltberatungsstellen und Frauenhäuser mehr als 9 Millionen im Jahr ausgeben, für Unterkunft und Unterhalt der Frauen sind die Kommunen zuständig. Das ist der Unterschied. Aber das Land tut sehr viel. Natürlich könnten wir immer und an jeder Stelle noch mehr machen. Was ich mir wünschen würde, ist, dass die unterschiedlichen Systeme, sagen wir das Jugendamtssystem, das Gerichtssystem, das Frauenhaus, Beratungssystem, das Schulsystem, Bildungssystem, dass die mehr über ihre eigenen, auch wenn es abgegriffen klingt, Tellerrände gucken würden und gucken, wie vernetze ich mich, wo gibt es Erkenntnisse in dem anderen System, wie können die in meine Arbeit einfließen und wie kann ich den Frauen und ihren Problemlagen ganz begegnen, weil das Recht dazu, Nein zu sagen, auch in der Partnerschaft, das hat jede Frau, das Recht auch sich zu trennen, mit Respekt behandelt zu werden. Und mich hat eben in dem letzten Beitrag von Kader doch etwas erschüttert, dass sie sagt, ich habe nichts falsch gemacht. Also noch in einer Situation, in der, dass da ein Mörder ist, sagt sie, ein Fastmörder. Ich habe nichts falsch gemacht. Sie hat gar nichts falsch gemacht. Falsch war er.
Herr Bliesner, haben Sie eine Idee, was noch getan werden könnte, sollte, um misshandelten Frauen zu helfen?
Also ich habe vielleicht eher einen Wunsch. Ich wünsche mir, dass unsere Gesellschaft sich weiterentwickelt. Körperliche Gewalt ist ja häufig das Ende einer Spirale. Das beginnt letztendlich mit Erniedrigungen auf der verbalen Ebene, manchmal sogar ohne Worte. Und da brauchen wir einfach eine viel stärkere Tabuisierung in unserer Gesellschaft. Dass da schon kleinere Grenzüberschreitungen gesehen werden und denen begegnet wird. Und das eben auch durch die sogenannten Bystander, also diejenigen, die daneben stehen, die Nachbarn, die Verwandten, die Freunde, die das häufig dann doch stillschweigend hinnehmen und nicht darauf reagieren, dass da einfach mehr Zivilcourage entsteht und sich entwickelt.
Frau Kamali, noch ganz kurz.
Genau, und was bringt alle Hilfe, wenn die Frauen, die hier einreisen, nichts darüber wissen? Das bedeutet, dass auch die Behörden gefragt sind, dass sie bei der Ankunft nicht nur den Mann, den Familienvater als stellvertretenden Kontaktmenschen einladen, sondern auch die Frauen die Behörden besuchen und da entsprechende Infomaterialien auf mehreren Sprachen auch vorhanden sind, dass sie auch den Weg zu diesen Hilfskanälen auch finden.
Das war heute unser Thema. Die Schleifattacke von Hameln. Aufstehen, weiterleben, Hilfe für misshandelte Frauen. Ich bedanke mich bei meinen Gästen im Studio, Irmak Kamali von der Beratungsstelle Suana in Hannover, Andrea Frenzel-Heiduk, Referatsleiterin im Sozialministerium und Thomas Bliesener, Direktor des Kriminologischen Institutes Niedersachsen. Am Mikrofon war Anja Hitzemann. Das Schlusswort soll Kader K. bekommen. Die Frau, die nach der Schleifattacke von Hameln aufgestanden ist und weiterlebt.
Ich muss auch nach vorne schauen. Ich kann nicht auf Dauer sagen, heulen und sagen, es ist mir das passiert. Das geht nicht. Das Leben geht weiter.